Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Money in the Bank 2025 ist in den Geschichtsbüchern und es gibt einiges zu besprechen. Deswegen sind wir hier bei der neuen Ausgabe von Mixed Tag Team. Ich begrüße Helena bei mir. Hallo Helena.
Hallo Gerhard.
Wie hat dir Money in the Bank gefallen? Mal als erstes.
Ach, es war durchwachsen. Also es hatte, finde ich, sehr schöne Momente. Es gab coole Twists auch. Es war auf jeden Fall irgendwie auch spannend. Es waren schöne Matches dabei. Es ist nicht alles so ausgegangen, wie ich das haben wollte. Dazu werden wir bestimmt noch kommen. Aber ich finde, es hatte seine positiven Momente, aber es hat nicht sein ganzes Potenzial ausgeschöpft, was es hätte ausschöpfen können.
Okay, dann steigen wir mal gleich ein mit unserem ersten Thema, dem scheinbar unaufhaltsamen Seth Rollins. Wenn wir nochmal uns einfach die letzten zwei Wochen anschauen. Er hat sich erstmal selber für das Money in the Bank Match qualifiziert, gegen ein Match gegen Sami Zayn und Finn Balor. Dann hat er die Qualifikation von CM Punk verhindert und El Grande Americano zum Sieg verholfen in dem Match. Dann hat er zusammen mit seinen Kumpels Bronson Reed und Bron Breakker SmackDown einen kleinen Besuch abgestattet und da erfolgreich LA Knight, Penta und Andrade, drei seiner Konkurrenten im Money in the Bank Match, attackiert. Bei Money in the Bank hat er dann das Money in the Bank Match am Ende gewonnen, auch nachdem da wieder Bron Breakker und der andere, wie heißt er noch gleich?
Bronson Reed.
Bronson Reed, richtig, eingegriffen haben. Und jetzt ist er Mr. Money in the Bank und es scheint alles für ihn zu laufen. Es gibt aber noch ein kleines Aber. Durch die ganzen Angriffe scheint sich auch die Allianz gegen ihn wieder näher zusammenzukommen. CM Punk, Sami Zayn und Jey Uso sind schon ziemlich dicke und sagen, da müssen wir was tun gegen Seth und seine Leute. Wie sieht es damit aus?
Ja, das war ja letztlich auch gleich der erste Moment in dem Money in the Bank Match, in dem Seth Rollins in der Mitte stand und eigentlich fanden das alle jetzt nicht so gut, dass der da ist. Und es hat sich eben gleich diese Allianz gebildet, wenn auch erstmal sehr lose, weil es ja doch sehr unterschiedliche Leute auch waren. Aber letztlich ging es da genauso los. Es ist jetzt relativ klar, wer die dominante böse Figur bei WWE ist und gegen wen sich jetzt irgendwie alle anderen erstmal richten müssen. Aber ich finde diese Story richtig gut. Ich bin total begeistert. Mir gefällt das sehr, sehr gut, dass Seth Rollins jetzt dieser Typ ist, der irgendwie so unaufhaltsam ist und auch nicht nur, weil er so ein, weiß ich nicht, weil er so ein richtig böser Typ ist und irgendwie so einschüchternd ist oder so, sondern weil er eben ein Typ mit einem Plan ist und weil er das eben strategisch alles angeht und man immer nicht so genau weiß, ist es jetzt Strategie von Seth Rollins oder ist es jetzt eigentlich sozusagen nur halt Zufall, dass das jetzt gerade passiert, hat er das jetzt wirklich so geplant? Ist das jetzt alles so, wie er das haben möchte? Sind alle Schachfiguren da, wo er sie irgendwie hingesetzt hat? Und das finde ich eine ganz großartige Geschichte.
Ja, du sagst, sind die Schachfiguren alle da, wo er sie hingesetzt hat? Bronson Reed und Bron Breakker sind auf jeden Fall, glaube ich, gerade da, wo er sie haben möchte. Jey Uso, der World Heavyweight Champion, ist der auch da, wo Seth Rollins ihn haben möchte?
Also noch nicht vielleicht. Aber ich glaube, es geht schon in die Richtung. Also ich bin ja sehr gespannt, wann Seth Rollins seinen Money in the Bank Koffer einsetzen wird. Ich glaube, dass es relativ bald passieren wird. Und Jey Uso hatte jetzt ein sehr anstrengendes Wochenende, hat ein anstrengendes Match gegen Gunther vor sich. Und an sich ist es ja schon eine Position, die Seth Rollins gut finden kann, wenn Jey Uso eigentlich schon im Prinzip K.O. ist, bevor er in dieses große Match mit Gunther geht. Und nach dem Match mit Gunther, also wenn er da siegreich rausgeht, wird er trotzdem jetzt nicht im Krafte seiner ganzen Energie stehen. Und das ist, glaube ich, genau da, wo Seth Rollins Jey Uso gerne haben möchte.
Ja, ich habe ja eine besondere, steile Theorie mir wieder ausgedacht in den letzten
gespannt.
24 Stunden. Okay. Ich habe mir überlegt, was spricht eigentlich dagegen, dass man gleichzeitig den Money in the Bank Koffer hat und Champion ist. Das ist ja nicht verboten. Und mir hat sich die Frage gestellt, muss Seth Rollins jetzt überhaupt seinen Koffer einsetzen? Oder wäre es nicht viel cooler, er besorgt sich auf andere Weise ein Titelmatch, besiegt dann Jey Uso und hat dann den Gürtel und den Koffer? Wäre das nicht die ultimative Macht, die Seth Rollins anstrebt.
Ja, aber da müsste das nächste Ziel John Cena lauten. Kann schon sein. Würde aber, glaube ich, diese Story auch relativ schnell wieder beenden. Und das glaube ich wieder nicht, dass das passiert. Also es wäre ja dann, also ich verstehe schon den Gedanken und das ist ja auch gerade alles, was so Paul Heyman sagt, der Koffer ist Macht und so. Und der Koffer ist ja nur so lange Macht, bis man ihn sozusagen eingesetzt hat, dann ist es ja auch alles vorbei mit der ganzen Macht. Deshalb verstehe ich das schon, aber ich glaube, wenn jetzt Seth Rollins auf John Cena losgeht, ist es erstens nur die Geschichte, die bis Ende des Jahres funktionieren kann und wahrscheinlich würde er sie dann verlieren, weil John Cena kann seinen Titel eigentlich nicht bis Ende des Jahres verlieren. Und wo soll es hinführen? Also dafür, dass er dann Doppelchampion ab Dezember ist.
Ja, Doppelchampion ist eine Möglichkeit. Allerdings kann man den Koffer ja auch erstmal so als Versicherungspolice einsetzen.
Inwiefern?
Nach dem Motto, ja, ich bin jetzt Champion und jetzt verteidige ich den Titel. Und wenn ich verliere, dann kommen meine beiden Jungs und machen dich gleich fertig. Und dann löse ich den Koffer ein und dann hole ich mir den Titel gleich zurück.
Ja, glaube ich nicht, dass das so ist. Also ja, verstehe ich schon, aber glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass jetzt der Money in the Bank Koffer einfach der Hebel sein wird, dass Seth Rollins diesen Titel überhaupt erst bekommt. Und ich glaube, dass das bald passieren wird, wenn nicht sogar jetzt schon nach dem Match gegen Gunther.
Ja, das werden wir sehen. Wir haben auch wieder unser cooles Tippspiel gemacht.
Yes.
Und da schauen wir mal, wie wir da getippt haben. Männer Money in the Bank Match. Du hast getippt auf Seth Rollins mit 2 Punkten und hattest recht. Ich habe das gleiche getippt, aber nur mit 1 Punkt. Deswegen jetzt hier 2-1 Führung im Zwischenstand für dich.
Super.
Was wir auch beim Money in the Bank Match der Männer gesehen haben, war das vorläufige, zumindest Ende der Bloodline.
Mhm.
Nachdem die Kollegen von Seth Rollins angegriffen hatten, kamen dann auch die Bloodline, also Jacob Fatu und JC Mateo raus, um Solo Sikoa zu unterstützen. Dachte man zumindest. Dann stand Solo Sikoa alleine auf der Leiter. Der Ring war leer, bis auf Jacob Fatu, der so aussah, als würde er jeden, der reinkommen will, abhalten. Aber dann drehte er sich um, packte Jacob Fatu.
Solo Sikoa.
Solo Sikoa am Fuß. Als Solo Sikoa sich umdrehte, sagte Jacob Fatu in Abwandlung seines beliebten I love you, Solo Sikoa, ein kräftiges I hate you, zog ihn runter, verprügelte ihn ein bisschen und ja, verließ dann den Saal wieder. Ja, Solo Sikoa griff dann nicht mehr in das restliche Match ein, bis Seth Rollins gewonnen hatte. Und jetzt, ja, es ist Jacob Fatu nicht mehr dabei und das erste Mal seit 4,5 Jahren ungefähr haben wir keine Bloodline-Gruppierung mehr in dem Sinne, dass zwei Leute mindestens der samoanischen Familie da zusammen unterwegs sind.
Ja, historisch sozusagen, aber er hat sich ja schon auch ein bisschen angebahnt, um ehrlich zu sein. Also es war ja schon relativ klar, dass es passiert. Es war dann auch relativ klar, dass es da passieren wird. Also spätestens seitdem Solo da über Jacob Fatu gelästert hat und Jacob hat es natürlich gehört, war es sozusagen besiegelt, dass es passiert. Für mich hätte es diese Schleife jetzt gar nicht mehr unbedingt gebraucht. Auch dieses I hate you hätte es gar nicht so unbedingt gebraucht. Eigentlich war dieses ganze Thema von Solo, hat ja eigentlich schon Jacob sozusagen dieses Match überhaupt schon gekostet, war immer wieder ein Problem, hat sich immer wieder nach vorne gestellt, hat dann hier JC Mateo noch rangeholt und gesagt, hier, ich habe eigentlich jetzt einen neuen Jacob. Also das ist ja, das hat für mich schon eigentlich gereicht, um diesen Nährboden für diesen Twist zu legen. Aber gut, okay, also WWE, wir haben noch eine Schippe draufgesetzt und es war noch klarer, dass das jetzt passieren wird. Und deshalb war es jetzt auch nicht die mega Überraschung. Und trotzdem finde ich es eigentlich ganz cool. Also das gefällt mir eigentlich, dieser Twist. Und ich bin auch gespannt, wie das da jetzt weitergeht. Zumal ja auch diese Solo-Jimmy-Geschichte jetzt so ein bisschen vorangetrieben wurde in den letzten Wochen. Was ich auch sehr schön finde, auch sehr spannend finde und überfällig finde, dass das jetzt mal ein Thema wird. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich so eine Dreieckskonstellation, wenn man jetzt mal Jesse Matteo ausklammert, aber mit Solo, mit Jimmy Uso und mit Jacob Fatu, alle in der gleichen Familie und die jetzt nochmal für neue Rivalitäten sorgen können. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja, also da gibt es jetzt sicherlich eine Reihe von Matches da, die da kommen können. Jimmy Uso und Jacob Fatu gegen Solo Sikoa und JC Mateo als Tag-Team-Match. Mhm. Und auch die jeweiligen Einzelmatches da.
Ja.
Vielleicht, also meine Vermutung wäre, dass wir dann da so die nächsten 2 Monate ungefähr damit verbringen und dann Jacob Fatu gegen Solo Sikoa um den US-Titel beim SummerSlam.
Ah ja,
da
ja.
Der Höhepunkt wird. Das
ja, gut, ja, kann gut sein, ja.
Das sähe für mich plausibel aus. Mhm. Und ich glaube, ja, damit werden die in nächster Zeit untereinander beschäftigt sein.
Ja, das denke ich auch.
Dann hatten auch die Frauen ein Money in the Bank Match. Mhm. Und anders als bei den Männern gab es da auch keine Eingriffe von außen oder irgendwelche Tricks oder irgendwelche was auch immer, sondern einfach ein Match mit 6 Damen, die sich bestmöglich durch die Leitern, auf die Leitern, unter die Leitern und sehr viel mit Leitern geworfen haben.
In einem Ladder-Match, merkwürdig.
Ja, bis dann am Ende 5 der Damen außerhalb des Rings lagen und nur noch eine stand und sich den Gürtel schlappte. Und zwar jemand, den nicht viele erwartet hatten. Naomi ist Money in the Bank Gewinnerin 2025.
Stand nicht auf meiner Karte, um ehrlich zu sein. Also Naomi habe ich nicht kommen sehen. Bin auch nicht ganz glücklich drüber. Also aus verschiedenen Gründen bin ich nicht glücklich drüber. Also erstmal muss ich sagen, es war ein tolles Match. Ich glaube, die Frauen haben sich alle sehr gut präsentieren können. Gerade die 3 neueren Frauen von NXT haben sich sehr, sehr gut präsentiert. Auch übrigens schon in dem Tag-Team-Match, war das bei SmackDown davor, genau, als Rhea Ripley, Stephanie Vaquer und Alexa Bliss gegen die anderen 3 gewonnen haben. Das war auch schon ein fantastisches Match aus meiner Sicht, die wirklich gezeigt hat, wie stark diese Frauen sind. Auch wenn da wirklich 3 eben neue Frauen dabei waren, die jetzt eigentlich gerade erst in den Kader gespült wurden. Und die haben das aber richtig gut gemacht. Es war ein ganz tolles Match. Beide Matches waren ganz toll. Und es ist schön zu sehen, dass die Frauen solche Matches auch bieten können. Jetzt nochmal zu Naomi. Gefällt mir nicht so gut, weil ich erstens finde, es ist ein bisschen verschenkt. Also die läuft ja schon eigentlich mit bei dieser Jade Cargill, Bianca Belair und deshalb auch so ein bisschen diese Tiffy-Story. Und da hätte es den Money in the Bank jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also da hätte ich auch andere Matches noch jetzt in nächster Zeit mit Naomi sehen können, die auch sinnvoll gewesen wären und auch irgendwie ihren Charakter als eben neue, böse Naomi weiter hätten entwickeln können. Und dafür hätte ich jetzt diesen Koffer nicht gebraucht. Dann fand ich insgesamt dieses Money in the Bank Match bei den Frauen, also der Zusammensetzung super random, fand ich aber auch schon bei den ganzen Qualifikationsmatches. Also hatten wir auch schon drüber gesprochen in der letzten Folge, dass diese Match-Zusammenstellung sehr random war und dass wer dann gegen wen eigentlich gewinnt und wer nicht gewinnt, dann auch schon total komisch war. Und letztlich haben wir dann wieder jetzt in dem endgültigen Match, war jetzt das gleiche Phänomen wie bei den Qualifikationsmatches. Wir haben eigentlich Frauen, die eindeutig besser waren, die nicht gewonnen haben. Und stattdessen ist es jetzt Naomi. So. Und das ist ein Problem bei diesen Qualifikationsmatches gewesen, die eben diesen Triple Threat Format das auch hergeben. Aber es ist jetzt wieder passiert und es ist jetzt einfach, finde ich, eine Spur zu häufig gewesen, dass sich jemand durchgesetzt hat, der eigentlich nicht in dem Können ganz oben stand.
Ja, also Naomi hat ja letzten Endes am Ende deshalb gewonnen, weil die anderen 5 sich gegenseitig ausgeschaltet hatten und sie noch so übrig war am Ende. Clever. Und ja, also wenn man mich vorher gefragt hätte, wer gewinnt, ich hätte auch aus Naomi als letztes getippt.
Ja.
Weil sie ist so ein bisschen Ja, also wir hatten ja drei etablierte Stars da, drei neue und Naomi, so von den etablierten, eigentlich die gerade am wenigsten Momentum hat und am wenigsten für die großen Momente sorgen könnte. Und dass sie jetzt da gewinnt, ja, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Sie kommt ja auch von der doch sehr klaren Niederlage bei WrestleMania gegen Jade Cargill.
Ja.
Und ja, also ich habe auch nicht so das Gefühl, dass das jetzt irgendwie der Durchbruch ist oder dass man sich deswegen jetzt auf die kommenden Monate freut, weil das irgendwie spannend wird.
Also das einzig realistische Szenario, was ich mir in dem Zusammenhang vorstellen kann, ist, dass Jade Cargill bei SummerSlam gegen Tiffany den Titel holt. Und dass wir dann eigentlich wieder Jade Cargill gegen Naomi haben. Oder das Gleiche könntest du dir auch mit Bianca Belair durchdenken, aber das sieht jetzt im Moment eher nicht so danach aus. Sieht jetzt eher nach Jade Cargill aus. Aber so könnte ich mir das vorstellen. Das ist eigentlich für eine nach SummerSlam, wenn Tiffy vielleicht ihren Titel verliert, Story ist und die sich dann wieder eben eher an Naomi richtet. Aber das, darüber haben wir auch schon gesprochen, das muss ich jetzt auch nicht noch 10-mal sehen, Naomi gegen Jade Cargill. Ich muss jetzt auch nicht 10-mal sehen, Naomi gegen Bianca Belair, aber da wäre zumindest noch ein bisschen mehr Luft, das zu machen.
Ja, also daran habe ich auch gedacht, ja, dass es vielleicht in die Richtung gehen kann, dass auch Naomi das relativ schnell einlöst, SummerSlam zum Beispiel. Das war auch meine Überlegung, Tiffany Stratton gegen Jade Cargill. Da kann man auch machen mit hier, das schwebt so die Wolke drüber. Mhm. Naomi, die auch mit beiden irgendwie Probleme hat und dann da eincashen könnte und es im Zweifel auch macht.
Mhm.
Dann hätte man auch für Rhea Ripley, die ich immer noch als Raw Women's Champion sehe, auf dem Weg da nach Perth, hätte man da auch eine Gegnerin für das Champion gegen Champion Match da.
Ja.
Also das kann ich schon sehen, aber das ist ja relativ dünn, finde ich, für das Thema Money in the Bank.
Mhm.
Gerade halt, weil man könnte auch Naomi gegen Jade Cargill, gegen Tiffany Stratton irgendwie als Triple Threat Match beim SummerSlam machen, wenn man wollte, auch ohne irgendwie was anderes.
Ja, das finde ich nämlich auch. Also gerade auch in Kombination jetzt mit Seth Rollins, den wir als männlichen Money in the Bank haben. Ich finde, das sind eigentlich beides Figuren, die das jetzt nicht zwingend bräuchten. Also die jetzt nicht den Boost mit diesem Koffer brauchen, um da spannende neue Stories reinzubringen. Und das finde ich schade, weil ich habe es jetzt auch schon zehnmal schon gesagt in den letzten Folgen, dieses Money in the Bank Konzept finde ich mega. Ich finde das total gut und ich finde das richtig schön, dass das ein anderes Konzept ist und eben so drüber läuft irgendwie und nicht nur sich an einzelnen Matches entlanghangelt, sondern einfach immer die Chance auch bietet, jemanden wieder mit reinzuspülen in eine Geschichte, die eigentlich originär nicht drin gewesen wäre, aber durch diesen Koffer immer theoretisch drin sein kann. Das finde ich jetzt sowohl durch Naomi als auch durch Seth Rollins, die einfach wirklich schon sehr festgelegt auf ihre jeweiligen Stories und ihre jeweiligen GegnerInnen eigentlich sind, finde ich das halt ein bisschen schade. Und bei Seth Rollins habe ich jetzt das irgendwie noch akzeptiert, weil eben der Koffer es macht und so und es wurde irgendwie mit aufgebaut. Und bei Naomi tue ich mich aber noch schwerer, das zu akzeptieren, weil es nämlich, finde ich, irgendwie nicht aufgebaut wurde. Also wie du sagst, sie hat eigentlich von all diesen Frauen in diesen Matches am wenigsten Momentum gehabt. Also sogar die drei neuen NXT-Frauen waren jetzt irgendwie mehr aufgebaut, diesen Koffer zu haben und mit dem Koffer dann auch an Präsenz zu gewinnen, als dass Naomi, die jetzt eh durch ihr Caution-Ding irgendwie an Aufmerksamkeit in den letzten Wochen eigentlich hatte und jetzt gerade eigentlich wieder abgeebbt war, da jetzt wieder mit reinzubringen. Also finde ich schade, auch eine verlorene Chance.
Ja, schauen wir mal, ob WWE uns in den nächsten Wochen vom Gegenteil überzeugen kann. Aber im Moment sind wir da beide skeptisch.
Ja.
Nächstes Thema ist, was eigentlich geplant war als Main Event mit John Cena, Cody Rhodes, Logan Paul und Jey Uso. Aber jetzt dann doch in der letzten Woche eine etwas unerwartete Wendung genommen hat, nämlich durch R-Truth.
Ja.
Weil in der klassischer WWE-Plan war Cody Rhodes bei Saturday Night's Main Event zurückgekehrt und jetzt machen wir ein Tag-Team-Match zwischen ihm und Jey Uso auf der einen Seite gegen John Cena und Logan Paul auf der anderen Seite, also die beiden Champions. jeweils mit dem Herausforderer sozusagen des anderen Champions. Von der Idee her machen wir da ein Tag-Team-Match. Ja, bei den beiden Smackdowns sind die Teams auch aufeinander getroffen. Beim ersten standen am Ende noch Cody und Jay. Beim zweiten Mal Cena und Logan Paul. Und dann hatten sie ihr Tag-Team-Match. Und das sollte eigentlich ja, so die Idee sein. Dann kam aber am Sonntag, also 6 Tage vor Money in the Bank, ein Social-Media-Post von R2, der geschrieben hat, WWE habe ihn entlassen. Und da waren sehr viele Leute sehr traurig und es gab da doch einen sehr großen Backlash online, sowohl von Fans wie auch von sehr vielen WWE-Wrestlern, die dann geschrieben haben, wie schade sie das auch finden. Bei Raw und bei SmackDown und dann auch bei Money in the Bank gab es dann auch Vivon Truth-Rufe, doch sehr laut und sehr häufig, sodass auch WWE sehen konnte, dass das kein reines Online-Phänomen war. Und deswegen haben sie wohl dann irgendwann in der Woche dann R-Truth, Ron Killings, wie er in Wirklichkeit auch heißt, angerufen und gesagt, hier, komm doch zurück. Und dann im Main Event von Money in the Bank hatte John Cena gerade mit dem Titelgürtel Cody Rhodes K.O. geschlagen, so etwa wie beim Ende des Main Events von WrestleMania. Als auf einmal ein maskierter Mann den Ring stürmte und sich auf John Cena stürzte. Und ja, dann nahm er den Hoodie runter und die Maske ab und man sah R-Truth und das Publikum ist ausgeflippt. Da als er das gemacht hat, verließ er auch wieder den Ring durch die Zuschauer und Cody Rhodes nutzte das, um John Cena zu pinnen. Aber interessanterweise, die große Story, die jetzt aus dem Main Event rauskommt, ist nicht. Cody Rhodes ist zurück und sein erstes Match seit WrestleMania und pinnt John Cena in der Mitte des Rings, sondern R-Truth, der ja eigentlich die letzten Jahre mehr so ein Comedy-Charakter war, ist jetzt zurück und ja, alle flippen aus.
Ja, genau.
Was machen wir damit?
Ich war nicht diejenige, die jetzt, oder ich wäre nicht diejenige gewesen, die im Publikum gesessen hätte und geschrien hätte, we want truth. Weil ich nämlich, also jetzt hard to say, aber ich fand das jetzt eigentlich ganz gut, dass er Truth entlassen wurde, weil ich nämlich finde, dass man mit dem Charakter eigentlich nichts mehr machen konnte. Andererseits finde ich es jetzt aber auch gut, dass er jetzt wieder da ist und ja vielleicht eine andere Seite jetzt irgendwie von sich zeigen kann nochmal und ein anderer Charakter jetzt vielleicht auch wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe irgendwie auch gelesen, dass er jetzt nicht mehr so R-Truth ist, sondern jetzt eigentlich eben Ron Killing und vielleicht ist er jetzt sogar ein Böser, weil John Cena hat ja seine Kindheit zerstört und John Cena hat ihn ja jetzt sozusagen vielleicht geerdet und jetzt kommt er irgendwie als geläuterter, böser, auf Rache aus Charakter zurück. Und das wiederum fände ich jetzt ganz schön. Also das fände ich eine gute Entwicklungsmöglichkeit für R-Truth, / Ron Killing. Und fände das tatsächlich jetzt eine positive Entwicklung, die ich so nicht für möglich auch gehalten habe mit R-Truth. Und in Wahrheit wäre das jetzt auch nur möglich durch diesen Entlassungspause. Insgesamt, das Match war, finde ich, ganz schön zwischen Cody Rhodes, Jey Uso, John Cena und Logan Paul. Also ein bisschen hat es dann Längen in der Zeit, in der irgendwie Jey Uso noch versucht hat, die ganze Zeit zu Cody zu kommen und ihn einzuwechseln und das hat nicht geklappt und nicht geklappt und nicht geklappt. Fand ich erstmal so, das waren glaube ich wie 13 Minuten oder so, das war ein bisschen lang. Aber danach, finde ich, hat dieses Match dann auch das entfaltet, was es irgendwie versprochen hat, nämlich actionreich zu sein, große Momente. Alle haben nochmal zeigen können, dass sie gute Wrestler sind, sogar Logan Paul. Und das war auf jeden Fall eine ganz schönes Match für so ein großes Event. Aber du hast völlig recht, so ein bisschen hat R-Truth bzw. Ron Killing so die Show gestohlen eigentlich. Also es ist ja nicht mehr so das Thema, dass jetzt Cody Rhodes wieder da ist und wie das jetzt weitergehen kann, sondern offenbar geht es jetzt doch wieder so ein bisschen mehr um R-Truth die nächsten Wochen.
Ja, Also Logan Paul fand ich auch gut eingesetzt, ja. Genau wie es sein muss. Er zeigt ein paar spektakuläre Aktionen und dann, wenn es dem Ende zugeht, liegt er draußen und lässt das die richtigen Wrestler machen.
Ja, genau.
Also ja, da finde ich, das finde ich sinnvoll. Ansonsten, ja, ich glaube auch, also mich hat es auch überrascht, dass dieser Backlash da so stark wird bei R-Truth. Ja, ich glaube auch, dass, also vor 2 Monaten wäre das noch anders gewesen.
Mhm.
Es, ja, also ich glaube, ja, da hätte noch jeder verstanden, wenn man gesagt hätte, ja, R-Truth und macht ja nicht mehr viel. Aber halt diese Kombination bei Saturday Night's Main Event, dann mit dem Match gegen John Cena, dann auch mit seinem neuen Shirt, das ja sehr gut angekommen ist, da auch auf Platz 1 der Verkaufscharts beim WWE-Shop dann stand und dass man ihn dann in dem Moment entlässt oder, also was es ja eigentlich war, da hat R-Truth wohl auch vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es war wohl, also technisch auch keine Entlassung, sondern sein Vertrag wäre wohl jetzt in einer Woche ungefähr ausgelaufen. Und WWE hat halt gesagt, wir verlängern, wir wollen ihn nicht verlängern oder zumindest auch nicht zu den Konditionen, die da bisher liefen. Aber ja, jetzt liebten alle R-Truth auf einmal. Und so ein bisschen erinnert mich das auch an die Situation da vor 1,5 Jahren ungefähr, vor WrestleMania 40, als der WWE-Plan für WrestleMania 40, den Main Event, da eigentlich Roman Reigns gegen The Rock war. Und dann aber die Fans da wollten Cody Rhodes und Finish the Story. Ja. Und da hat sich WWE dann ja auch bewegt und ist da in die andere Richtung gegangen und hat es da auch geschafft, na, aus ihrem eigentlichen Fehler da noch einen sehr großen Erfolg zu basteln. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier jetzt auch gewinnt, hier jetzt auch gelingt.
Ja.
Und ja, ich glaube, wenn jetzt hier Ron Killings gegen John Cena, kann man jetzt, nachdem es vor 2 Wochen bei Saturday Night's Main Event mehr so ein Comedy-Aufbaumatch war, jetzt ist man eigentlich da, dass das auch ein richtig großes PLE-Hauptmatch werden kann.
Ja.
Wird interessant sein zu sehen und wird auch interessant sein zu sehen, ob das jetzt tatsächlich auch längerfristig da die Fanunterstützung da ist oder ob man dann in 6 Wochen feststellt, naja, also jetzt auf Main Event Ron Killings haben wir jetzt eigentlich auch nicht gebraucht.
Ja, wird sich zeigen. Aber ich finde, es ist jetzt auf jeden Fall es ist eine vernünftige neue Entwicklung, die jetzt auch sogar irgendwie Sinn macht in diesem, mit dieser Vertragsverlängerungsgeschichte. Anders hätte man diesen Twist jetzt auch nicht machen können, finde ich. Von diesem Spaß R-Truth hin zu einem ernsthaften R-Truth oder Ron Killings, der jetzt tatsächlich dann irgendwie auf John Cena in real life geht, sozusagen. Ich finde das jetzt auch eine interessante Geschichte. Und bietet auf jeden Fall jetzt nochmal eine Story für John Cena, bei der wir ja uns auch letzten Mal immer gefragt haben, wie geht's da jetzt eigentlich weiter, wen will man da jetzt eigentlich noch in das Rennen schicken. John Cena wird jetzt seinen Titel bis zumindest Dezember wohl nicht verlieren, also wen will man da jetzt noch abarbeiten, und jetzt gibt's eine neue Person, die eigentlich eine alte Person ist, aber irgendwie ein neuer Charakter, der da jetzt wieder mit reinpasst. Der total emotional aufgeladen ist, den wir sozusagen alle mit beobachtet haben, wie das entstanden ist, und das macht wieder total Sinn.
Ja, also ich glaube auch, das könnte auch nur so funktionieren.
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, es hätte dieses Saturday Night's Main Events Match gegeben, danach war R-Truth ja noch bei SmackDown, hatte da noch ein Match gegen JC Mateo. Wenn man ihn da auch das letzte Mal gesehen hätte, sonst wäre nichts passiert. Und er hätte hier auf einmal den Main Event gestürmt bei Money in the Bank. Da hätten alle gesagt, was ist denn jetzt los? Ja, was ist jetzt die Idee? Wer kommt auf die Idee, R-Truth jetzt da in den Main Event zu schicken? Und da seid ihr alle verrückt geworden.
Ja, ja, genau.
War nur so. Und jetzt sagen, ah ja, super, ja.
Genau, mega.
Genau so muss es sein. Ja, das ist halt, ja, Wrestling ist da halt schon ein sehr dynamisches Geschäft und man muss halt dann auch die Wellen reiten, so wie sie kommen.
Ja, genau.
Können wir mal hier einen Blick auf unsere Vorhersagen werfen bei diesem Tag Team Match. weil du hattest gesagt, John Cena und Logan Paul gewinnen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wieso sollte Logan Paul gewinnen?
Ja, weil John Cena gewinnt.
Ja, weil John Cena gewinnt. Ja. Nein, Cody Rhodes gewinnt natürlich bei seiner Rückkehr.
Nee, ich dachte John Cena pinnt Jey Uso, dachte ich mir so. Hatte ich so im Kopf. Ich hatte sowieso im Kopf, dass sich das um Jey Uso entscheidet. Aber ja, nee, so war es jetzt nicht.
Ja, Cody kommt zurück. Er ist der große hier Mann, der zurückkommt. Da muss er doch gewinnen.
Ja, aber nee.
Kann doch nicht zurückkommen nach 3 Monaten und verlierst du erstmal. Was wäre denn das hier für ein
Auftritt? Ja, doch, wenn du gegen John Cena antrittst, vielleicht schon, weil John Cena ist ja der Typ jetzt. Also jetzt ist es ein bisschen komisch, dass John Cena jetzt verloren hat. Aber gut, das ist jetzt wegen R-Truth, das ist jetzt okay. Aber sonst wäre es nicht okay gewesen.
Ja, Cody Rhodes.
Ja, na.
Kaum ist mal John Cena 3 Monate Champion, hast du schon wieder das ganze Jahr mit Cody Rhodes vergessen.
Ja, aber erinnere dich doch mal, warum John Cena Champion ist. Nur wegen Travis Scott. Also, und Travis Scott ist jetzt keine Hilfe. Also John Cena hat das schon sozusagen aus alleine, weil er der Bessere ist, gewonnen. Und jetzt brauchte Cody Rhodes R-Truth. Nein. Und wenn du jetzt aufrechnest R-Truth und Travis Scott, ist R-Truth die größere Hilfe als Travis Scott. Das heißt, John Cena ist immer noch der Schlechtere.
Ja, weil, nein, das hat doch Cody Rhodes auch erklärt bei SmackDown. Er hat gezögert.
Er hat gezögert.
Und er wird das nächste Mal nicht mehr zögern.
Ja.
Und jetzt wird nicht mehr gezögert und jetzt wird deswegen auch gewonnen.
Nee. Also, nee, John Cena hat dieses Match gegen Cody Rhodes im Prinzip ehrenhaft gewonnen und weil er der Bessere ist. Und jetzt hat Cody Rhodes nämlich eigentlich nicht so ehrenhaft gewonnen, um ehrlich zu sein, weil er eben nicht der Bessere ist.
Ehrenhaft? Durch einen Schlag mit dem Titelgürtel?
Ja, okay, das ist aber, also in Wrestling-Kontexten ist es ehrenhaft. Du kannst einen Menschen noch durch einen Tisch jagen und es ist ehrenhaft.
Das ist ja was anderes. Das ist nicht verboten. Das mit dem Titelgürtel schon.
Nee. Also, nee, das ist, John Cena ist jetzt schon der Typ. Und das ist ja auch berechtfertigt, dass er jetzt der Typ ist. Er soll ja auch jetzt noch weiter der Typ sein, bis er halt Dezember dann wieder verliert.
Cody Rhodes ist hier die Nummer 1.
Naja.
Also auf jeden Fall, du hattest da nicht den nötigen Glauben an Cody Rhodes, nee, deswegen hast du 3 Punkte nicht bekommen. Nope. Ich hatte den nötigen Glauben an Cody und auch den Glauben hier für 4 Punkte, deswegen Zwischenstand 5-2 für mich.
Ja.
Das halt, an den Cody musst du schon glauben.
Naja, geht so.
Dann hatten wir noch ein weiteres Match bei Money in the Bank, das auch vorher angekündigt war. Nämlich Lyra Valkyria gegen Becky Lynch um den Intercontinental-Titel. Die hatten ja schon ein Match bei Backlash, wo sich Lyra Valkyria durchgesetzt hatte. Und danach wurde sie von Becky Lynch nochmal attackiert. Als dann Becky Lynch ihr Qualifikationsmatch hatte für das Money in the Bank-Match, hat Lyra Valkyria ihr den Sieg gekostet und dann auch gesagt: Ja, bei Backlash ging es mir nur darum, deine Schultern für 3 Sekunden auf dem Boden zu halten, aber jetzt ist es was Persönliches für mich. Und dann haben sie sich auch auf Sonderbedingungen geeinigt für dieses Match und die lauteten folgendermaßen: Wenn Becky gewinnt, dann muss Lyra ihr in die Augen schauen und ihr den Arm heben, um sie als Siegerin zu kennzeichnen. Und wenn Lyra gewinnt, dann darf Becky nie wieder Lyra und für den Intercontinental-Titel herausfordern.
Ist ein bisschen imbalanced, so diese Konstellation. Aber gut.
Ja, das eine ist viel schlimmer als das andere. Ja, für Lyra. Das ist ja viel schlimmer, wenn du hier den... Naja, das eine ist, du darfst nicht mehr um den Intercontinental-Titel angeben, aber das andere musst du hier sozusagen und dich hinstellen öffentlich und zugeben, dass die andere besser ist. Das ist ja das viel Schlimmere.
Es musst du ja auch, wenn du sagst, ich trete nicht mehr gegen dich an, weil Intercontinental Champion, weil du bist einfach besser als ich.
Nee, kannst du immer sagen, da habe ich keine Lust mehr gehabt.
Ja.
Ja, und die hatten auch ein hartes Match. Und am Ende war es aber anders als bei, genau umgekehrt, wie bei Backlash. Auch da gab es keine entscheidende Aktion eigentlich am Ende, sondern diesmal hat es Becky geschafft, Lyra für 3 Sekunden auf dem Boden zu halten und sie hat gewonnen und wurde neue Intercontinental Champion und dann hat Lyra auch ihre Bedingungen erfüllt und Beckys Arm nach oben gehalten und als sie dann gehen wollte, hat Becky gesagt, nee, das machen wir so nicht, ja, sondern du musst das so machen, na, wir müssen das schon in alle vier Richtungen machen, ja, dass die Fans das überall sehen. Mhm. Und dann hat Lionel gesagt, so ernsthaft, und Becky hat gesagt, ja, ernsthaft. Und dann hat Lionel was gemacht. Und dann wollte sie gehen. Und dann hat Becky gesagt, Lyra, eine Sache noch. Hier den Titelgürtel, kannst du mir den bitte doch umlegen? Mhm. Und dann hat Lyra gesagt, ernsthaft, ernsthaft. Und Becky hat gesagt, ernsthaft, ernsthaft. Und dann hat Lyra das gemacht. Und dann noch Becky einen schönen German Suplex gegeben, wo sie schon dabei war.
Ja, folgerichtig. Also das Match hat mir gut gefallen und ich finde es schön, dass Becky Lynch jetzt Champion ist. Ich finde, es war genau ordentlich gemacht. Lyra Valkyria hatte ihren Sieg. Es war auch schon ein knapper Sieg. Es war auch schon so, es hätte auch anders ausgehen können eigentlich. Und sie ist sozusagen nicht untergegangen in dieser Rivalität mit Becky Lynch, was ja schon hätte sein können, weil es ist Becky Lynch. Und jetzt bei dem zweiten Match war es im Prinzip ähnlich, dass man auch wieder sagen hätte können, okay, hätte jetzt auch einfach Lyra sein können, die sozusagen eine Sekunde länger da in diesem Gerangel die Schultern auf den Boden drückt. Aber es war jetzt eben Becky Lynch. Aber ich finde es jetzt richtig für den weiteren Fortgang. Weil Becky Lynch brauchte irgendwie diesen Sieg. Also ich finde, sie brauchte nicht unbedingt diese Rivalität, weil der Intercontinental ist ein bisschen unter ihrem Niveau. Aber gut, da war sie jetzt halt drin, deshalb brauchte sie jetzt diesen Sieg. Und als Heel Intercontinental Champion für jetzt die nächsten Monate, auch gerade um irgendwie bessere Frauen noch sozusagen mit, also Frauen besser zu machen und aufzubauen und so, finde ich sie jetzt auch an dieser Stelle gut und richtig und hat mehr Entwicklungspotenzial, als Lyra Valkyria in dieser Position jetzt noch hatte. Aber offenbar scheint es ja jetzt nicht vorbei zu sein mit dieser Fehde. Also es ist ja jetzt, geht ja offenbar nur in die nächste Runde, wenn man jetzt Lyras Move am Ende noch mitnimmt. Das weiß ich nicht, ob das so optimal ist. Also ich hätte mir da eigentlich jetzt, ich könnte mir jetzt besser vorstellen, dass sie sich nochmal in andere Stories weiterentwickeln. Und dass Becky jetzt ihren eigenen Championship da aufbaut und jetzt nicht wieder sozusagen Lyra mitschleppt. Aber okay, ich bin gespannt, was kommt.
Ja, ein knapper Sieg für die eine, ein knapper Sieg für die andere. Das schreit ja jetzt eigentlich nach einem Match, in dem auch klar wird, wer die bessere ist. Vielleicht auch ein Match mit einer speziellen Bedingung, ja, wo man nicht einfach hier irgendwie mal den Gegner für 3 Sekunden auf dem Boden hält.
Ja.
Last Women Standing Match oder so würde sich anbieten. Es ist ja auch in 5 Wochen jetzt da der Frauen PLE Evolution.
Ja.
Das scheint mir eigentlich der richtige Moment, um so eine Fehde da dann auch zu beenden.
Ja.
Und ich glaube, da ist jetzt auch das Interesse da. Es ist auch nicht offensichtlich, wer das dritte Aufeinandertreffen gewinnen wird. Und ich, ja, also ich finde, wie aus dem Lehrbuch, was die bisher da gemacht haben. Und das funktioniert sehr gut.
Genau, würde ich auch so sehen. Also es muss aber, ich finde, es muss auch irgendwann enden dann, diese Geschichte zwischen den beiden. Aber du hast recht, das kann sich jetzt noch einmal in irgendeiner besonderen Matchform, kann sich das jetzt nochmal verfestigen, diese Rivalität. Aber irgendwann muss es dann jetzt auch enden, weil dann die beiden auch da nicht mehr dran wachsen können.
Ja, und das ist auch das vierte Match, das wir hier getippt haben. Und wir waren uns da auch beide sehr einig vorher, dass Becky Lynch gewinnen wird.
Ja.
Du hast so gesagt, ich bin mir da am sichersten, deswegen hast du da 4 Punkte drauf gesetzt und ich 3. Und hatten wir auch beide recht. Und der Endstand, deswegen für unser Money in the Bank Tippspiel, Helena 6 Punkte, Gerhard 8 Punkte.
Oh.
Und damit hier steht es auch in unserer PLI-Serie 2-1 für den Gerhard. Ja. WrestleMania und Money in the Bank gewonnen.
Ja.
Und hast du noch was zu deiner Verteidigung zu sagen?
Ja, wird schon. Witzig. Ja, witzig. Er hat hier seinen Soundpult. Er hat die Macht über die Töne. Das ist quasi der Money in the Bank Koffer. Die Macht. Ja, aber nee, es wird schon. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass die nächsten besser werden.
Ja, und die nächsten sind ja auch schon in 3 Wochen Night of Champions.
Mhm.
Das ist jetzt auch hier die Überleitung zu unserem 6. großen Thema. Wir schauen in die Zukunft, denn das King und Queen of the Ring Turnier steht an, hat WWE angekündigt. Jetzt wird jeweils 16 Teilnehmer geben. In der ersten Runde wird es Fatal Four Matches geben, 2 bei Raw jeweils und 2 bei SmackDown. Die Sieger treffen aufeinander in den Halbfinals und dann der Sieger der Raw-Seite gegen den Sieger der SmackDown-Seite machen dann den King of the Ring bzw. die Queen of the Ring aus am 28. Juni bei Night of Champions in Saudi-Arabien.
Und dann wird doch der Gewinner oder die Gewinnerin bei SummerSlam, oder?
Genau.
Auf die jeweiligen TitelträgerInnen.
Ja, und es steht auch neben dem Titel als King oder Queen ein Match gegen den, wie es gesagt wurde, gegen ihren jeweiligen Champion bei SummerSlam auf dem Spiel. Also für die Raw-Sieger ein Match gegen den Raw-Champion und für die SmackDown-Sieger ein Sieg gegen den oder die SmackDown-Champion.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Jade Cargill wird, die Queen of the Ring. Und dann bei SummerSlam ihr Match gegen Tiffy haben wird. Also erstens, weil ich finde, dass Rhea gegen Io gesetzt ist bei SummerSlam. Und dadurch sind schon mal alle, nee, das ist auch Raw. Nee, was ist Raw?
Das ist Raw.
Nee, genau.
Damit sind, SmackDown, ja.
Genau, damit sind alle Raw-Frauen ja im Prinzip schon mal raus. Wenn ich sage, das ist Gesetz. Und das heißt, es muss eine Gegnerin für Tiffy werden. Und da sehe ich eigentlich vor allem Jade Cargill. Vor allem, da jetzt eben Naomi den Koffer gewonnen hat, macht das jetzt auch irgendwo Sinn, dass die halt weiter ihre Rivalität da fortspinnen und dass eben Naomi, wie du sagst, entweder dann so irgendwie die ganze Zeit so drüber laufen wird, vielleicht schon bei SummerSlam den Einsatz oder auf jeden Fall vielleicht dann danach eben gegen Jade Cargill und diese Rivalität aufrechterhält. Deshalb bin, also glaube ich, ganz schön fest daran, dass Jade Cargill die Queen of the Ring wird. Bei den King of the Ring Matches, da bin ich, da würde ich sagen, es ist offener. Also, mein Seth Rollins wird irgendwie seine Kohlen im Feuer haben. Ist die Frage, ob er es selbst haben wird. Aber würde es schon irgendwo sich auch anbieten, vielleicht, wenn er King of the Ring und Money in the Bank Träger wäre. Und dann bei SummerSlam eben sein Match gegen Jey Uso hätte, könnte schon sein. Und sonst wäre das natürlich die Gelegenheit, auch für John Cena nochmal eine neue Person zu finden, die jetzt in eine neue Rivalität eingetreten kann. Aber da wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht wirklich. Und ich glaube, mit eben Ron Killings ist jetzt eigentlich schon eine neue Person gefunden. Das heißt, es wird sich eher um Jey Uso herumkreisen. Und da ist eigentlich Seth Rollins die Person, die da zumindest mitspielen müsste.
Ja, also ich sehe es genau so wie du. Jade Cargill, Seth Rollins sind meine beiden Tipps.
Ja.
Weil Seth Rollins ist gerade dabei, sein Imperium aufzubauen. Und Money in the Bank gehört dazu. Und dann auch King of the Ring. Und dann auch World Heavyweight Champion.
Ja.
Und ja, glaube ich auch nicht, dass, oder also es macht auch Sinn halt, sozusagen erstmal das Imperium aufzubauen, bevor es dann angegriffen wird. Ja, war bei allen großen Wrestling-Stables auch immer so. Ja, war bei der Bloodline so. Und auch bei allem, was davor war. Ob es jetzt da die Corporation um Vince McMahon war, die New World Order.
Mhm.
Ja, alle, The Authority. Erstmal muss man gewinnen. Ja, und also, ja, es macht keinen Sinn jetzt, nach 8 Wochen schon anzufangen, nicht mehr zu gewinnen. Und deswegen, ich glaube, das ist auch das Logische. Er will den Titel und das ist auch der logische Weg da.
Ja.
Und Jade Cargill, ja, Rhea Ripley sollte da in dem Match stehen, entweder als Herausforderin oder, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass sie bereits bei Evolution ihr Match gegen Io Sky bekommt. Ja, weil das braucht auch ein Main Event, das braucht vielleicht auch einen großen Titelwechsel, wenn das da passieren soll. Aber so oder so, Rhea Ripley steht da im Main Event, würde ich sagen, und da macht es auf der SmackDown-Seite Sinn. Und da ist es Jade Cargill und das ist auch genau das. Ja. Jade Cargill ist auch diejenige, die jetzt noch für den Lebenslauf was gebrauchen kann.
Ja.
Und deswegen, da denke ich auch, Queen of the Ring, das ist das Naheliegende. Mhm. Und ja, auch mir fällt auch sonst nichts auf beiden Seiten eigentlich nichts ein, was so logisch wäre wie die beiden Geschichten.
Mir auch nicht. Also man könnte vielleicht, wenn du sagst, dass der Titel bei Rhea und Io schon vorher wechselt, das könnte natürlich nochmal Türen aufmachen, dass man dann zum Beispiel Bianca Belair wieder reinholt oder so oder irgendwie eine neue Gegnerin für Rhea findet. Aber das wäre ein bisschen verschenkt, weil eigentlich ist das Match Rhea gegen Io schon so groß, dass es nicht noch eine weitere große Frau braucht, die jetzt über den Queen of the Ring Titel geht. Oder es wäre wieder so ein Aufbau-Ding, das könnte ich mir theoretisch auch vorstellen, dass irgendwie Roxanne Perez oder Stephanie Vaquer oder Julia das gewinnen. Die werden auf jeden Fall weit kommen, glaube ich. Das hat man jetzt schon auch gesehen, dass die stark gepusht werden, aber auch das liefern können, was sie also auch in so einem Match wie jetzt bei Money in the Bank auch gut bestehen können. Aber sowas könnte ich mir schon vorstellen, Roxanne Perez zum Beispiel. Dafür müsste aber eigentlich der Titel eben vorher wechseln bei ihr und Rhea, damit das irgendwie Sinn machen würde. Wäre aber ein bisschen verschenkt, weil man müsste das alles sehr raffen jetzt in der nächsten Zeit. Aber das wäre theoretisch eine Konstellation, die ich mir noch vorstellen könnte.
Ja, also klar, das wäre auch eine Möglichkeit, so jemand Junges zu machen. Wobei es auch so ist, was glaube ich auch eine Rolle spielt, ist, dass es war auch letztes Jahr schon so, dass die beiden King und Queen of the Ring Sieger dann ihre Matches bei SummerSlam gekriegt haben. Mhm. Das waren dann ja Gunther und Nia Jax. Mhm. Allerdings SummerSlam ist dieses Jahr auch erstmals an zwei Tagen und auch in einem großen Football-Stadion. Und da braucht man auch größere Matches.
Ja.
Also Gunther gegen Damian Priest war jetzt auch bei SummerSlam ja nicht das größte Titelmatch.
Ja.
Dass man sich so vorstellen konnte. Aber gerade jetzt, um auch den ersten zweitägigen SummerSlam zum Erfolg zu machen, gehe ich schon davon aus, dass sie auch das WWE auch so eine, ja, eigentlich eine WrestleMania-Level-Card da präsentieren will.
Mhm.
Und da ist halt nicht so der Platz für so ja, kleinere Matches und dann ja, jemandem das Match, also so Matches zu machen, wo man dann sagt, naja, das sind eher jetzt zwei, die nicht zu den absoluten Top-Leuten gehören.
Ja, vor allem wenn du auf der Männerseite, Jey Uso wird wahrscheinlich ein großes Match haben, aber John Cena zum Beispiel schon jetzt nicht so bombengroß, weil er das ja im Prinzip nicht verlieren kann. Also das Match wäre Cody Rhodes gegen John Cena, was da stattfinden müsste. Das wird da, glaube ich, nicht stattfinden, sondern das wird dann eher Ron Killings oder so gegen John Cena sein. Und das ist ja dann ein bisschen so ein verlorenes Match eigentlich. Es wird für Entertainment sorgen, aber es ist nicht das auf WrestleMania-Niveau, was du jetzt gerade skizziert hast, und dann müsste bei den Frauen halt mehr kommen und mehr eben ein großes Match sein. Und ich gehe da schon auch in die Richtung, dass es eigentlich dann Rhea gegen Io sein müsste, weil sich das wirklich ja auch seit Monaten eigentlich entwickelt und auch eine folgerichtige Entwicklung nach WrestleMania und so weiter wäre. Und das wäre jetzt der Moment, in dem eben Rhea ihren Titel da auch wieder zurückbekommen könnte.
Ja. Wobei, ich glaube schon, dass es John Cena gegen Cody Rhodes Teil 2 beim SummerSlam geben wird.
Meinst du? Ach, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nicht zu früh ist eigentlich. Also ob sich das nicht jetzt eher in den Herbst verschieben wird, diese Rivalität.
Ja, ich kann das nachvollziehen, aber SummerSlam braucht große Matches und John Cena hat sonst kein großes Match.
Das stimmt. Außer, sie holen doch noch Roman Reigns wieder raus.
Ja, sie holen doch noch Roman Reigns wieder raus. Aber, also, da ist man jetzt halt nicht.
Ja,
also,
ja.
Cody Rhodes ist jetzt auch zurückgekommen, hat jetzt auch John Cena gepinnt. Da ist für mich auch logisch, dass er jetzt Richtung Titel geht. Und, ja, also, ja. Das ist jetzt da gibt es jetzt einen logischen Aufbau Richtung SummerSlam. Naja. Und also klar, ich kann mir auch vorstellen, dass Roman Reigns wieder da ist, entweder beim SummerSlam, wie es ja letztes Jahr war, oder halt noch vor dem SummerSlam, dass er da irgendwas macht. Aber dann eher, glaube ich, ja, dass es in die Richtung geht, wie er, ja, also irgendwas, was schon aufgebaut ist, also in die Seth Rollins-Geschichte da geht, ne, dass man dann sowas wie Roman Reigns gegen Bron Breakker hat. Ne, das ist ja auch das letzte Mal, dass wir Roman Reigns gesehen haben, nachdem er da von Bron Breakker attackiert wurde beim Raw nach WrestleMania. Also, dass man da eher was macht, als jetzt sowas ganz neu aufzubauen.
Ja, aber glaubst du, Cody kann das schon wieder verlieren? Und dann im Dezember nochmal starten? Glaube ich eher nicht. Ich glaube nicht. Oder vielleicht auch eher so Richtung John Cena gegen CM Punk. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Das wäre vielleicht auch so eine SummerSlam-Geschichte noch.
Das wäre auch möglich. Es gibt ja auch Gerüchte, dass noch der Draft stattfinden soll.
Ja.
Das könnte auch noch vorher sein. Das wäre, ja, oder man könnte auch anders dahin kommen.
Ja.
Man weiß es ja nicht. Irgendwer vielleicht bietet hier, wie heißt er, Paul Heyman, CM Punk mal ein Titelmatch an und CM Punk ist ein bisschen schlauer als die ganzen anderen.
Ah ja, ja.
Und sagt mal, okay, ich nehme dir ein blödes Titelmatch.
Mhm. Möglich, ja.
Ja, also dahin könnte man kommen. Das wäre sicherlich, also ich gehe davon aus, wir kriegen auf jeden Fall noch Cena gegen Punk, also weil das ist das große Match,
ja.
Das noch fehlt. Also die drei großen drei großen Rivalen von John Cena aus der Geschichte sind ja eigentlich Randy Orton, CM Punk und The Rock.
Mhm.
Das Match mit Orton hatten wir schon. The Rock wird nicht in den Ring steigen dieses Jahr. Aber es gibt keinen Grund, warum es kein Cena gegen Punk-Match geben würde. Also wenn die beiden eigentlich das ganze Jahr aktiv sind, ja, und man da dieses Match nicht macht, das wäre eine ganz merkwürdige Entscheidung. Ja. Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da zum SummerSlam kommen, weil das auch ein Match ist, das relativ wenig Aufbau braucht.
Ja,
weil es halt so ähnlich wie Cena gegen Orton ist, dass es da vielleicht nicht 20, aber doch 15 Jahre Geschichte gibt, mit der man das auch da begründen kann. Also das halte ich auch für möglich. Aber eigentlich, ja, die beiden, das sind eigentlich die beiden einzigen Gegner. Punk und Cody Rhodes, die da so angemessen große Gegner sind für den SummerSlam, für das zweitgrößte Event des Jahres.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, dann haben wir noch ein paar Quick Hits,
die
ich noch mit dir besprechen möchte.
Yes.
Also, da hatten wir einmal noch ein fünftes Match bei Money in the Bank, das da am Tag vorher bei Worlds Collide gemacht wurde. Da besiegte nämlich Dominic Mysterio den guten Octagon Junior.
Ja, war quick, aber kein Hit, finde ich jetzt. Also, ist so ausgegangen, wie ich wollte. Ich bin ja Dominic Mysterio-Fan. Schön. Match war jetzt auch so ansehnlich, aber brauchte ich jetzt nicht. Also musste ich jetzt nicht haben bei diesem Ding. Aber also ist meiner als Füller-Match. Und insgesamt finde ich es ein bisschen schade, dass Dominic Mysterio kein einziges Match einfach so für sich gewinnen kann, sondern dass er immer Hilfe hat. Das wird ihm nicht gerecht. Er kann auch Matches alleine gewinnen eigentlich. Er ist ein hervorragender Wrestler. Man kann ihn auch einfach mal machen lassen. Und ihn dann auch seinen Titel angemessen verteidigen. Aber es ist jedes Mal immer irgendein Eingreifen, jetzt wieder von Liv. Und das wird ihm nicht gerecht.
Ja, also mich hat es auch nicht überzeugt. Ich hatte mich ja schon davor bei dir beklagt, dass es nur 4 Matches gab auf der Card. Und dann macht man noch ein fünftes. Und wenn man schon ein fünftes Match macht, wieso kann man das nicht vorher ankündigen? Mhm. Und wieso ist es nicht ein Match mit dem, keine Ahnung, einem der ungefähr ein Dutzend Leute bei Raw, die dafür plausibel in Frage kommen könnten, sondern irgendjemanden, den man vorher nie bei WWE gesehen hat, so gut Octagon Junior auch ist. Also das fand ich irgendwie sehr komisch.
Ich auch, ich könnte den gar nicht, habe mich auch nicht so interessiert. Ich wollte, dass Dominik gewinnt, ist passiert, fertig.
Ja, und da hat ja auch niemand geglaubt, dass er jetzt hier, dass man
jetzt
sagt, hier, guck, dieser Mensch, den habt ihr noch nie gesehen und
nee.
Ja, der beendet jetzt das, die Titelregentschaft von Dominic Mysterio. Also ich fand es komisch und nicht besonders gelungen.
Ja, ich auch.
Dann haben wir noch Roxanne Perez und der Judgment Day.
Yay.
Was der gute Finn Balor scheint das gut zu finden, dass Roxanne Perez dabei ist und dem guten Dominik immer Nuggets mitbringt.
Mhm.
Und der Dominik findet das auch gut. Aber es ist nicht klar, dass die Liv das so gut findet, dass der Dominik das gut findet. Und bei der Raquel weiß man auch nicht genau, ja, ob sie das auch nicht gut findet oder ob sie das vielleicht, also da weiß man nicht. Und dann gibt es noch Kalito, der hat Dominik Mysterio noch gesagt, hier, du darfst nicht immer ihre Nuggets essen. Und dann hat man Kalito, hat die WWE Kalito gefeuert.
Ja.
Aber, also das ist jetzt echt, also praktisch das letzte, was Kalito gesagt hat bei WWE ist, du darfst nicht ständig ihre Nuggets essen. Ja.
Ein guter väterlicher Rat von Kalito zum Schluss. Sollte lieber Äpfel essen vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich finde, ich liebe alles daran. Ich finde diese Roxanne Judgment Day Geschichte, ich finde es großartig, ich finde es ganz toll. Ich mag das. Erstmal, sie passt da perfekt rein. Also Roxanne Perez ist darauf zugeschnitten, in dieser Gruppierung jetzt irgendwie so ein bisschen aufzuschlagen und für Zunder zu sorgen. Allein, weil sie so ein bisschen Latina ist, das passt da einfach richtig gut. Sie ist wirklich sozusagen die schwarzhaarige Liv Morgan. Sie ist so eine kleine, süße, sehr hübsche, aber böse Figur. Und dass Dominik sie jetzt auch ganz gut findet, passt auch total. Weil im Prinzip ist auch Roxanne Perez so ein bisschen eine Mischung aus Rhea und Liv, wenn man ehrlich ist. Und dass aber Liv auch so, also klug ist und dass du durchschaut und nicht nur jetzt einfach, sie ist ja nicht einfach nur, was Roxanne hat Dominik Nuggets mitgebracht, wie kann das sein, sondern sie versteht ja, dass Finn Bella dahinter steckt und dass Finn Bella der Pläne-Schmieder ist und dass Finn Bella ja eigentlich dafür für Zwistigkeiten sorgen möchte in dieser Gruppierung und der eigentlich derjenige ist, der sozusagen die Leute wie Fäden an der Marionette, als Marionette hat, dass sie das versteht und dass sie das thematisiert und dann hat sie irgendwie gesagt, Dominic is not the one that I don't trust oder so. Perfekt, ja, perfekt. Und das gefällt mir richtig gut. Es ist eine richtig schöne neue Geschichte für den Judgment Day und für diese ganze Konstellation, in denen alle irgendwie auch gut mitmachen können, außer Kalito. Deshalb gut, dass er nicht mehr dabei ist. Hätte er nicht mal reingepasst jetzt. Also ich find's ganz mega.
Ja, ich finde, Kalito hätte da auch noch gut da weitermachen können.
Ja,
Kalito hat ja noch nie so richtig mitbekommen, was die anderen da für Spielchen treiben.
Nee, eben.
Sondern Kalito war immer zufrieden, wenn er hier seine Äpfel essen und ein bisschen PlayStation spielen konnte.
Ja, richtig. Aber Kalito hatte halt irgendwie auch seit, weiß ich nicht, wann mehr ein Match. Hatte er überhaupt dieses Jahr schon ein Match? Ich glaube nicht. Eigentlich war er immer nur so dabei. Also deshalb war das jetzt schon folgerichtig. Aber ich find's großartig. Und wie gesagt, Roxanne Perez, ist, als wäre sie dafür geschaffen worden, Teil dieser Gruppierung zu werden.
Ja, auf der anderen Seite, beim blauen Brand SmackDown, da haben die Wyatt Six mal ganz schön die ganze Tag-Team-Division mal wieder attackiert. DIY, Motor City Machine Guns, Street Profits, Fraxium und alle niedergemäht und dann schön posiert.
Ja, finde ich auch großartig. Ist genau, also finde ich mindestens genauso gut wie Roxanne Perez und den Judgment Day. Finde ich ganz toll. Also erstmal, ich finde die Wyatt Six cool. Also ich mag diese Gruppierung. Ich fand das sehr schade, dass die zwischenzeitlich mal nicht da waren und dass die vor allem so ihr Momentum verloren hatten, was sie so am Anfang eigentlich aufgebaut hatten. Und hatte eh den Eindruck, man kann aus denen viel mehr machen. Und ich finde, jetzt macht man viel mehr aus ihnen. Dass sie jetzt in diese Tag-Team-Division reingehören, finde ich gut. Gehört dazu, dass diese Tag-Team-Division jetzt einfach wieder so ein bisschen an Fahrt auch gewonnen hat. Hatte sie ehrlich gesagt schon vorher mit Fraxium. Das hatte schon neue Dynamik reingebracht. Aber gut, Wyatt Six hat das jetzt natürlich neu gesprengt und wirklich für richtig neue Dynamik gesorgt. Und dann fand ich irgendwie auch diese Runde nett, wo dann diese ganzen Tag-Teams da stehen, eigentlich untereinander total zerstritten und die letzten Monate sich bekriegt und stehen sie da und überlegen, was machen wir jetzt eigentlich mit den Wyatt Six? Das ist ja jetzt irgendwie Shit. Und irgendwie sitzen wir doch alle im gleichen Boot und müssen uns jetzt mit denen auseinandersetzen. Und das finde ich, so kann man das mit Wild Six auch machen. Die müssen gar nicht selbst dabei sein, um einfach sozusagen die Bedrohung, die so drüber steht, zu sein. Und davon leben die auch ein bisschen. Also die leben eigentlich davon, nicht da zu sein, aber so eine permanente Bedrohung zu sein. Anstatt dass, wenn sie im Ring sind, sind sie dann eigentlich gar nicht so toll. Aber dass sie dass überhaupt theoretisch da sind und eingreifen könnten und irgendwie für Probleme sorgen könnten, das ist so die Magie der Wild Six und das ist sehr schön umgesetzt im Moment.
Also ich bin nicht überzeugt, kann ich dir sagen.
Ja.
Bin ohnehin von den Wild Six nicht vollständig überzeugt. Und also mein Eindruck war eigentlich, die SmackDown Tag Team Division, das war was wirklich gut lief in den letzten Monaten.
Mhm.
Und ja, also ich fand auch, SmackDown hatte auch sonst in letzter Zeit viele Längen. Also, dass Cody Rhodes jetzt wieder da ist, fand ich auch, hat klar geholfen. Auch wieder mehr Star Power, auch ein bisschen mehr Zug in der Show. Aber also ich hätte mir gut vorstellen können, ja, also die Wild Six, ja, dass man mit denen was macht. Aber also das war mir so ein bisschen, also bei SmackDown würde ich sagen, läuft vielleicht die Hälfte der Show gerade rund, aber die SmackDown-Division gehörte dazu. Und da jetzt irgendwie was, also ich hätte das auch gerne noch ein paar Monate mir angeschaut, wie das mit den anderen Teams weitergeht, jetzt auch mit Fraxium neu dabei. Ja, und dass wir jetzt sagen, jetzt machen wir was anderes, jetzt kümmern sich alle um die Wild Six.
Doch, ich finde, also für mich gehört das dazu jetzt, weil es dem eigentlich nochmal einen neuen Drive gibt, auch in den üblichen Konstellationen. Also selbst wenn wir jetzt wieder DIY und Motor City Machine Gun im Ring sehen, ist das jetzt eine andere Situation, als bevor die Wild Six kamen. Und natürlich über Fraxium hat man, finde ich, wie du sagst, das hat schon sehr gut funktioniert und die SmackDown Tag Team Division hat total gewonnen in den letzten Wochen schon. Aber trotzdem war das Handlungsfeld nicht groß. Also du konntest jetzt nicht super viele neue Konstellationen aufbauen, sondern eigentlich konntest du sie nur mit Fraxium neu aufbauen. Und die Wild Six haben jetzt aber die Dynamik komplett verändert und haben, wie gesagt, auch alte Konstellationen jetzt irgendwie wieder neu aufleben lassen oder zu neuer Dynamik verhelfen. Und das finde ich sehr schön. Ich gebe dir aber auch recht, so das, was man jetzt in SmackDown irgendwie aufgebaut hat, ein bisschen hätte man davon vielleicht noch in die Raw Tag Team Division leiten können, weil es da sehr düster ist. Und in SmackDown hat man jetzt fast ein bisschen viel Neues, Actionreiches. Aber das kann ja mit dem Draft auch alles dann kommen.
Ja, na gut, ich werde hier ein offenes Herz behalten und mir das in den nächsten Wochen mal anschauen.
Ja, schön.
Und dann mal sagen, ob mich vielleicht das ein bisschen mehr überzeugt in nächster Zeit.
Mhm. Sehr gut.
Und dann noch zum Abschluss. Heute Nacht, wir zeichnen am Montag, den 9. Juni hier auf, ist das große Match Jey Uso gegen Gunther, das Rematch von WrestleMania. Dein Tipp, was werden wir dann bei Raw sehen am Mittwoch bei ProSieben Max?
Also Jey Uso wird gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Für mich ist die größere Frage, casht Seth Rollins seinen Koffer ein? Könnte ich mir nämlich theoretisch auch vorstellen, dass das passiert. Eher nicht in die Richtung, also dagegen spricht, was wir für SummerSlam besprochen haben, dass das eigentlich ein Match ist für SummerSlam, Seth Rollins gegen Jey Uso, und dass da eben der Titel wechselt, vor allem mit King of the Ring. Aber theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass Seth Rollins da in diesem Match halt schon eine Rolle spielt mit seinem Koffer, selbst wenn er ihn nicht eincasht, aber dass der schon, dass das Match entscheidend sein wird. Und am Ende glaube ich, dass Jey Uso eigentlich als Titelträger wieder rausgeht.
Ja, also jetzt direkt nach Money in the Bank, jetzt beginnt ja eigentlich so die Road to SummerSlam.
Mhm.
Und jetzt hat man da dieses große Match für heute angesetzt. Und eigentlich muss da mehr passieren, als dass es einfach so ein Match ist. Also wenn, keine Ahnung, die in 15 Minuten Match haben und Jey Uso gewinnt am Ende und dann ist die Show vorbei, das würde mich sehr wundern.
Ja, genau,
finde ich auch. Dass wir dahin gehen, sondern irgendwas muss passieren. Seth Rollins, ja, casht ein oder zumindest versucht einzucashen. Mhm. Ja, wir haben vorhin schon über Roman Reigns geredet. Ja, könnte auch irgendeine Konstellation geben, wo er zurückkommt. Mhm. Ja, zum Beispiel auch, wenn Seth Rollins versucht einzucashen. Mhm. Ja, und dann haben wir am Ende Jey Uso, den Champion, und Roman Reigns, den Tribal Chief, miteinander im Ring. Das ist ja auch eine Kombination, ja, die so ein bisschen, ja, also die auch so ein bisschen Konfliktpotenzial und so ein bisschen Zündstoff birgt. Ja. Ja. Wieso bist du eigentlich der Chef, wenn ich der Champion bin? Ja. Und umgekehrt. Es gibt ja auch Gerüchte, dass Bill Goldberg noch irgendwann jetzt in diesem Jahr sein letztes Match gegen Gunther bestreiten könnte. Ja, ein Name, der dir wahrscheinlich nicht sehr viel sagt, aber
Der war doch schon mal da irgendwann vor kurzem, oder?
Der war schon mal da, genau. Und hat sich auch mit Gunther
gezofft, richtig.
Aber das ist ja eine der großen, ist einer der ganz großen Namen auch der 90er Jahre. Mhm. Aus dem großen Monday Night War, als da montagsabends in den USA immer WWF Raw lief und WCW Nitro.
Ja. Ja, das war vor meiner Zeit.
Das war vor deiner Zeit, aber das war so genau meine Zeit. Da war er Champion und hatte dann später auch einen relativ erfolglosen Run in der WWE von, 2005 bis von 2003 bis 2004. Mhm. Und ist dann aber nochmal irgendwann Mitte der 2010er Jahre dann zurückgekommen. Und hatte da nochmal einen relativ erfolgreichen Run. Hatte da einmal dann Brock Lesnar besiegt in 2 Minuten. Und dann hatten sie da so eine Fehde. Und dann hat er einige Jahre lang immer so 2 Matches pro Jahr, die auch mal besser und mal schlechter liefen. Und jetzt ist halt die Frage, ob er nochmal zurückkommt. Und Gunther wäre ein logischer Gegner. Mhm. Und Bill Goldberg kommt auch aus Atlanta, hat auch für die Atlanta Falcons vor seiner Wrestling-Karriere Football gespielt. Mhm. Und der WCW war ja auch in Atlanta beheimatet. Und Saturday Night's Main Event, auch am Wochenende da, an dem Evolution ist, im Juli, ist auch in Atlanta. Und da ist die Spekulation, dass er dabei sein könnte.
Oh ja, das könnte sein. Aber wahrscheinlich wäre Gunther dann auch nicht so gut als Titelträger.
Ja, also ich sehe auch keine. Also, es würden mich 2 Sachen überraschen, ja. Wenn es ein Match ist und einfach das Match und am Ende gewinnt einer und hält den Gürtel hoch und gewinnt es. Und es würde mich auch schockieren, wenn auf irgendeine Art und Weise Gunther mit dem Titelgürtel nach Hause gehen würde. Also, das wäre ja auch aus dem Nichts und es würde auch, wohin soll das dann führen? Und also die ganze, die ganze Richtung von Raw geht ja auch woanders hin.
Ja, ja, das würde jetzt überhaupt nicht passen. Also das Seth Rollins und Jey Uso ist so aufgebaut, dass das jetzt irgendwann eskaliert und Seth Rollins und Gunther ist gar nicht aufgebaut. Also ich halte das für ausgeschlossen, dass Gunther das irgendwie mit dem Titel eben rausgeht. Aber wie du sagst, es kann jetzt eigentlich auch nicht einfach nur ein normales Match sein. Dafür ist es auch zu klein. Also das passt auch einfach bei so einer normalen Raw-Folge eigentlich nicht rein, dass da am Ende dann irgendjemand mit dem Titel dann einfach so vonstatten ging.
Ja, und also halt auch nicht so vom Aufbau wie jetzt, wo wir eigentlich, also Jey Uso war eigentlich auch jetzt beschäftigt mit seinem Tag-Team-Match bei Money in the Bank. Und das ist ja auch nicht so, dass man jetzt gesagt hat, dass jetzt sich die letzten 3 Raw-Folgen um dieses Match irgendwie gedreht hätten, sondern ja, die haben sich nochmal getroffen, ja, aber auch nur, weil sie mussten. Aber eigentlich hat Jay an Logan Paul und an John Cena gedacht. Aber ja, also ich glaube, das müsste eigentlich auf die eine oder andere Weise jetzt auch der Sache eine neue Richtung geben.
Ja, das denke ich auch. Aber an sich fand ich das eh überraschend, dass dieses Match so angesetzt wurde, wie es ist. Darüber haben wir auch schon gesprochen in der letzten Folge. Ich hatte gehofft, dass es Gunther ein bisschen mehr in dieser A-Story mit reinnimmt. Das, finde ich, ist jetzt ein bisschen ausgeblieben. Also Gunther hat da jetzt eigentlich keine Rolle gespielt in dieser John Cena Logan Paul, Cody Rhodes, Jey Uso-Geschichte hat Gunther war nicht dabei. Das hatte ich gehofft, dass das für Gunther in dem Sinne gut wäre, dass er halt da als dann kommender Gegner irgendwie schon mit drin hängt, so ein bisschen zumindest. Das war nicht so. Und im Gegenteil, wie du sagst, hat das jetzt eigentlich das Match gegen Gunther ein bisschen geschmälert. Dass das jetzt überhaupt nicht aufgebaut wurde, dass da keine wirkliche Promo gelaufen ist, sondern dass das jetzt wirklich einfach der Montag nach Money in the Bank ist und eigentlich sind alle jetzt gerade noch so am Verschnaufen nach diesem großen Event und jetzt kommt dieses Match. Deshalb finde ich genauso wie du, das muss irgendwie jetzt einen Weg in die Zukunft bieten, sonst wäre es halt auch wirklich ein Problem für Gunther, glaube ich.
Ja, ich glaube, Gunther ist auch ein klarer Kandidat für den Draft.
Ja.
Auch bei Raw ist er vielleicht so ein bisschen jetzt auch am Ende angelangt.
Ja.
Dass das nicht mehr klar ist. Ich glaube, es ist auch schwieriger, jetzt neben der ganzen Seth Rollins-Fraktion da für so einen richtigen Top-Heel da zu sein, weil man steht da immer ein bisschen im Schatten und so richtig zusammenarbeiten mit den anderen. Ja, das schmälert halt auch immer den einen wie auch den anderen. Und deswegen, also so der Wechsel zu SmackDown, neue Gegner. Das wäre vielleicht ganz gut für Gunther und wenn er jetzt da so ein bisschen Abschiedstournee vielleicht bei Raw ist, sich da nochmal gut verabschieden. Aber er braucht da auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie da den Neuanfang und zwar nicht den im Schatten von Seth Rollins.
Ja. Glaubst du an ein Revival von Imperium? Ludwig Kaiser?
Ja, das ist ja eine gute Frage. Jetzt, wo du das schon ansprichst, es ist ja auch die Frage, was ist eigentlich mit Ludwig Kaiser?
Ja.
Ja, der war gut dabei, auch eigentlich beim Aufbau Richtung WrestleMania.
Mhm.
Sah auch eigentlich so aus, als könnte er dabei sein, zum Beispiel in dem Intercontinental Match, hatte da auch dann seine Sachen mit Penta und so und war dann ganz weg. Nur einmal war er jetzt kurz vor ein paar Wochen zu sehen in einem 5-Sekunden-Interview. Bevor die Kamera auf so einen Angriff da umgeschnitten hatte.
Ja.
Da ist ja auch die Frage, was ist da los? Wird er irgendwie bestraft? Ich habe auch jemanden gesehen, der gesagt hat, da hat er einmal bei Social Media was über Charlotte Flair geschrieben und seitdem ist er nicht mehr im TV. Und also da war ja diese...
Charlotte Flair hat doch über ihn gesprochen, oder?
Genau, und also da, genau, also das fing ja damit an, dass da dieses eine Wortgefecht von Charlotte und Tiffany bei SmackDown aus dem Ruder gelaufen ist.
Ja.
Und dann Charlotte gefragt hat, wieso ist dann Kaiser in meinen DMs? Und Ludwig Kaiser, der zu der Zeit noch in Europa war, der dann... am nächsten Morgen unserer Zeit hier Samstagmorgen geschrieben hat, also wenn du aufwachst und irgendwie du hast 1000 neue Nachrichten auf deinem Handy über Nacht. Ja, also das ist merkwürdig, aber es stimmt schon. Das ist hängt ja damit zusammen.
Ja.
Charles Flair ist übrigens auch nicht mehr im TV zu sehen. Vielleicht hat man auch, keine Ahnung, weil Tiffany gerade den Lauf hatte und wichtig war. Vielleicht hat man auch die beiden anderen so halb suspendiert.
Mhm.
Also das kann schon sein.
Ja.
Aber also ich glaube, eigentlich macht es Sinn, auch für Gunther wieder Imperium-mäßig oder irgendwas anderes zu machen. Weil sein jetziger Charakter, da ist er irgendwie... Also da ist die Frage, was könnte er machen? Er könnte wieder Champion werden und dann wäre er wieder Champion. Das
war aber alles so im luftleeren Raum.
Das war alles schon. Ja. Und weiß jetzt auch nicht, ob er als Babyface so funktionieren kann.
Auch
so ein bisschen. Also auch noch wegen der Sprachbarriere.
Hm.
Ja, also er spricht halt auch Englisch mit dem sehr klaren Akzent und also es hat auch die Frage, wie gut man wirklich als Gunther-mäßiger Babyface funktionieren kann.
Ja, glaube ich auch nicht wirklich.
Ja, und eigentlich, ja, wenn man halt wieder irgendwie ein Team macht oder sich ein anderes, ja, und halt eher, ja, so langsam keine Fehde mit den Wild Six sind, sondern, ja, dass man, ja, also gibt ja auch noch den Rest von Imperium, ja, die könnte man ja auch zurückholen, ja, also ob es ein Imperium ist oder irgendwas anderes, aber ich glaube, eine Gruppierung, die wieder was anderes versucht, als irgendwie Singles-Champion zu sein, das könnte auch für Gunther durchaus Sinn machen.
Ja, aber vielleicht wäre ja da der Draft auch die Möglichkeit, da müssten sie sozusagen als Imperium gedraftet werden, da würde Ludwig Kaiser mit wechseln, wäre ja auch, also wäre für ihn privat auch gut, wenn er mit seiner Freundin in einer Show wäre, so. Und das könnte dann vielleicht sich irgendwie besser entwickeln, wenn die beiden dann in SmackDown wären. Und ich bin ja auch immer für Division-übergreifende Stories. Ich fände das ja an sich auch ganz schön, wenn gerade diese Charlotte Flair-Geschichte hat das ja eigentlich bereitet, wenn Ludwig Kaiser da auch in die Tiffy-Story mit eingewoben werden würde. Sehe ich jetzt im Moment auch noch nicht so wirklich kommen, aber das wäre zumindest ja mal ein erster Schritt in diese Richtung und da könnte man auch vielleicht neue Perspektiven noch aufbauen für die beiden dann auch.
Ja. Ja, vor einigen Jahren gab es auch mal, wo waren das? War das Facebook oder war das Twitter oder so? Auch irgendwie auf Social Media gab es ja auch so ein Intergender-Tech-Team.
Ja, ja.
Da könnte man ja auch hingehen, ja. Oder hier die ersten Intergender Tech-Team-Champions.
Ich finde, dass sich das total anbietet. Also ich finde, dass auch sich das dahin entwickelt, ehrlich gesagt. Ich finde das also irgendwie haben sie ja jetzt angefangen, Candice LeRae bei eben DIY mit reinzunehmen. Das war ja schon so ein Schritt, war jetzt nicht so, den ich habe kommen sehen, aber da ist er. Und es bietet sich total an, habe ich auch schon gesagt, bei Becky Lynch und Seth Rollins. Es bietet sich so richtig an. Die haben zum gleichen Zeitpunkt, haben die ihren Heel-Turn gemacht, sind jetzt beide, also gut, Champion und Money in the Bank Mensch. Also sind auch beide jetzt wieder auf dem Top-Level angekommen. Diese Gruppierung verspricht ja eigentlich auch, dass es was Größeres sein kann, auch was sozusagen Übergreifendes sein kann. Diese Seth Rollins-Gruppierung ist ja eh schon sehr heterogen in ihrer Zusammensetzung. Und die könnte man auch ruhig noch um ein paar Frauen erweitern, finde ich. Und bei Raw macht man das beim Judgment Day ja eigentlich schon die ganze Zeit. Rhea war ja immer schon quasi da als Frau dabei. Und mit Roxanne Perez ist ja jetzt auch noch eine Frauengeschichte dazugekommen im Judgment Day. Und es ist nicht mehr nur Liv Morgan, die halt das Anhängsel ist von Dominik und sonst eigentlich ihr eigenes Ding macht, sondern es ist jetzt eine Frauenfehde ist mit in den Judgment Day hineingerutscht. Und deshalb ist, finde ich, eigentlich der Weg bereitet für mehr so Intergender-Geschichten. Und da würde jetzt Ludwig Kaiser und Tiffany Stratton halt auch ganz gut reinpassen.
Ja. Ja, also WrestleMania 42, Turnier um den ersten Intergender-Titel, Nacht 1, die Halbfinals.
Ja.
Finn Balor und Roxanne Perez gegen Liv Morgan und Dominik Mysterio.
Ja, mega.
Auf der einen Seite. Und Tiffany Stratton und Ludwig Kaiser gegen Seth Rollins und Becky Lynch. Das wär's, wobei die Letzteren wahrscheinlich dann noch in etwas größeren Matches stehen würden. Aber sagen wir...
Charlotte und Andrade.
Ja, also das wäre... Also das wäre so eine typische Vince McMahon-Geschichte gewesen, der gesagt hätte, ihr habt euch hier scheiden lassen im Konflikt. Ja, ihr könnt doch jetzt mal hier ein Intergender-Tag-Team bilden.
Ja, sehr schön.
Ich glaube, ja, bin ich nicht mehr sicher, ja. Aber irgendwie, ja, in die Richtung könnte das schon sein.
Ich fände es super gut. Ich würde einschalten dann.
Du würdest einschalten, ja. Aber auch sonst Ludwig Kaiser, was mir vorhin auch noch gekommen war, aber zum Beispiel hier Imperium, Ludwig Kaiser und Gunther gegen die Lucha Brothers, Rey Fénix und Penta. Ist auch ein Tag-Team-Titel-Match bei WrestleMania.
Ja.
Zum Beispiel.
Stimmt. Ja, man könnte die überhaupt in diese Tag-Team-Division wieder mehr einbinden eigentlich. Das würde jetzt auch passen.
Ja.
Ja, hast du recht.
Also, viele Möglichkeiten. Wir bleiben gespannt. Und sind dann in 2 Wochen wieder zurück und schauen dann eine Woche vorher darauf, was sich bei Night of Champions entwickeln könnte.
Ja.
Und bis dahin bleibt uns gewogen und schaut viel Wrestling.
Genau, schaut viel Wrestling und schreibt uns doch mal, wie ihr die Folge fandet und was ihr eigentlich zu Money in the Bank sagt und ob ihr alles vielleicht ganz anders seht, als wir das jetzt gesagt haben. Und dann freuen wir uns, von euch zu hören und hören uns dann das nächste Mal.